Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Ich begrüße dich ganz herzlich an der Emission Konferenzen zu einer speziellen Zeit, wo ihr Virus die Welt am Griff hat, aber wo diese Viertrag erste Kehr diffusiert wird. Umbruch, so aus dem Trifolium zu erster nach sing Viertrag-Reihe Horizonte 2020 überschrieben. Mein Name ist Carlo Link und ich wünsche euch eine gute Kut an Begleitung vom Radio 100,7. Den Abtakt von Horizonte 2020 hat der Nordost-Expert Michael Lüders den 11. März gemerkt. Armageddon im Orient, warum der Konflikt mit dem Iran den Weltfrieden bedroht, war den Titel von seiner Konferenz, angelehnt aus seinem Buch von 2018 mit dem Innertitel »Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt«. Weitere Informationen zu dem Vortrag an der Person vom Konferencier gehen wie gewinnt auf 100,7.lu in den Konferenzen. Dort ging ich gleich führen unter Ralf Britten, Direktor vom Trifolion, den ein kleine Introduktion möchte, für dann den Nummer dem Dr. Michael Lüders zu enchaînieren.
Schönen guten Abend hier am Trifolion ersten Nacht. An dieser Saison beschäftigen wir uns mit dem Oberthema Umbrüche. Wir haben über die kommenden Monate Gäste aus verschiedenen Bereichen invitiert. Wir haben mit ihnen zusammen, selbstverständlich auch, über die Herausforderungen dieser Zeit zu diskutieren, die mit viel Umbruch und Veränderung verbunden ist, die auch an uns Gesellschaften, Werten, Wirken und Einfluss auf uns Leben haben. Meine Damen und Herren, heute Abend geht es um einen der Brennpunkte, der in unserer aus den Fugen geratenen Welt seit Jahren allabendlich unsere Nachrichten bestimmt, der mittlerweile auch bei uns in Europa angekommen ist, sei es in Form von Flüchtlingen, sei es in Form von Terror. Der Mittlere und Nahe Osten, die Region, über die wir vor einigen Jahren noch das Glück hatten, mit Peter Schollatour, Ulrich Kienzle, Nitscha Kielik und auch unserem heutigen Gast im Rahmen unserer Horizonte-Reihe sprechen zu können. Unser heutiger Gast ist 1959 in Bremen geboren, studierte Publizistik, Islam- und Politikwissenschaften in Berlin und arabische Literatur in Damaskus. Mit Peter Schollatour verbindet ihn etwas, denn er ist als Nachfolger Peter Schollatours Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Außerdem ist er Beiratsmitglied des Nah- und Mittelostvereins und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Orientstiftung. Von 1993 bis 2002 war er auch Nahostredakteur der Zeit. Als freiberuflicher Berater von Ministerien, Politik und Wirtschaft, als Publizist und Autor beschäftigt er sich seit langem mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Westen und der arabisch-islamischen Welt und den Ursachen islamischer Gewalt. Er hat auch eine ganze Menge Bücher darüber auch schon geschrieben. Die Konflikte im Nahen Osten lastet er wesentlich den USA und dem Westen an. Sie habe Staatsverfall, Anarchie, Chaos, das Erstarken terroristischer Bewegungen wie den islamischen Staat letztendlich auch gebracht. Mehr wird er Ihnen aber gleich auch selbst erzählen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Dr. Michael Lüders.
Wir wollen heute ein bisschen eine Tour d'Horizon machen durch die Region des Nahen und Mittleren Ostens. Klar, das große Thema, das uns alle umtreibt, ist natürlich Coronavirus und die ganze Verunsicherung, die wir hier bei uns jetzt erleben in den hiesigen Gesellschaften. Und diese Verunsicherung, die wir haben, die haben die Menschen in der Region eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass sie da immer wieder herausgefordert werden in ihrem Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie sind Syrer oder Iraker oder Libanese. In all diesen Ländern sind die Verhältnisse sehr, sehr schwierig aus unterschiedlichen Gründen. Aber es hat viel zu tun mit schlechter Regierungsführung natürlich und mit dem Pech, geopolitisch in einem Teil der Welt sich zu befinden, wo eben viele Kräfte von außen einwirken und jeder möchte einen Teil des Kuchens haben. Und infolgedessen wird das dann für die Region selber häufig sehr ungemütlich. Wenn man sich mit der Region befasst, des Nahen und Mittleren Ostens oder Teilbereiche davon, dann stellt man immer wieder fest, dass man unterscheiden muss in der Betrachtung der Dinge dort zwischen einer medial vermittelten Wirklichkeit und den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort. Das ist ein großer Unterschied. Es ist ja häufig so, dass wir über die Medien eine bestimmte Art und Weise der Betrachtung vermittelt bekommen. Und das sickert dann so über das Unterbewusstsein in uns ein. Und man nimmt dann bestimmte Dinge zur Kenntnis, akzeptiert sie, ohne sie wirklich notwendigerweise zu hinterfragen. Nehmen Sie nur den Konflikt in Syrien. Sie haben es verfolgt. Jetzt gab es oder gibt es immer noch diese Kämpfe um Idlib. Und Idlib, das ist im Nordwesten Syriens gelegen, direkt an der Grenze zur Türkei. Und dort gibt es jetzt also Kämpfe. Auf der einen Seite gibt es die Truppen des syrischen Regimes und die Russen, die bombardieren Idlib. Gleichzeitig sind aber auch die Türken dort präsent. Die Menschen fliehen, es gibt Kämpfe, das alles ist sehr dramatisch. Und als Ergebnis dieser Kämpfe hat die türkische Regierung die Grenze in Richtung Griechenland geöffnet, was ein riesiges Chaos herbeigeführt hat und die europäische Politik ebenfalls vor große Herausforderungen stellt. Und nun, wenn man deutsche Politiker hört, zum Beispiel Norbert Röttgen, der ein wichtiger außenpolitischer Mensch ist, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, wenn man den reden hört über den Konflikt in Idlib, dann hat er eine ganz einfache Lösung. Man müsse Sanktionen verhängen. Und zwar gegen wen? Klar, gegen Russland. Das ist eine sehr, ich sag mal, westeuropäische oder deutsche Art, die Dinge zu sehen. Nun kann man in der Tat die russische Politik in Syrien kritisieren, aber diese sehr interessegeleitete Sichtweise ist ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Denn wenn wir über Sanktionen reden, was für sich genommen etwas problematisch ist, weil Sanktionen treffen eigentlich immer nur die Bad Guys, diejenigen, die aus unserer Sicht die Bad Guys sind, aber nie die Verbündeten oder die Good Guys. Man könnte natürlich genauso gut auch mal fragen, was hat eigentlich die Türkei in Syrien verloren? Ich meine, nüchtern besehen ist das eine völkerrechtswidrige Präsenz der türkischen Truppen in Syrien. Ich will es mal kurz aufdröseln, was hier passiert, um den ganzen Irrsinn und den ganzen Wahnsinn da mal so darzulegen. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass man dann merkt, dass es wenig Sinn macht, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Und dazu neigen wir bei uns in den westlichen Ländern, dass wir sagen, es gibt Konflikte in der Region, da gibt es die Guten, da gibt es die Bösen und wir gehören natürlich zu den Guten und wir müssen etwas tun gegen die Bösen. Solche Sichtweisen sind aber viel zu schlicht, zumal die Gefechtslagen sich häufig verändern und die Guten von heute die Bösen von morgen sein können und umgekehrt. Also dieser Krieg in Syrien dauert nun schon viele Jahre an. In der westlichen Wahrnehmung ist es ein Krieg, der ausgelöst wurde durch die Brutalität des syrischen Regimes. Das unterstützt durch Russland und durch den Iran, es geschafft hat, an der Macht zu bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es die Rebellen, gibt es die Aufständischen, gibt es die Zivilgesellschaft in Syrien, die einen Regimewechsel will. Das ist vereinfacht gesagt das westliche Narrativ, das aber mit der Realität nie wirklich viel zu tun hatte. Die Kräfte der Zivilgesellschaft, die zu Beginn des Krieges eine Rolle gespielt haben mochten, spielen spätestens seit 2012 keine Rolle mehr. Es hat in Syrien einen Stellvertreterkrieg gegeben. Auf der einen Seite die USA, die Europäische Union, die Türkei und die Golfstaaten. Sie wollten Assad gestürzt sehen. Und Russland, China und Iran haben sich hinter Assad gestellt. Und er wird an der Macht bleiben. Das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht bedauerlich. Aber das ist erstmal die Gefechtslage, wie man sie nüchtern zur Kenntnis nehmen muss. Er wird also an der Macht bleiben. Und diese bei uns gerne in den Medien beschönigend als Oppositionelle oder Rebellen wahrgenommenen Kämpfer sind in erster Linie dschihadistische Kämpfer gewesen aus dem Umfeld von Al-Qaida oder vom Islamischen Staat. Das ist in der hiesigen medialen Darstellung in den vergangenen Jahren, wenn überhaupt, dann eher am Rande erwähnt worden, weil das natürlich nicht so in unser Bild passt. Böser Assad, gute Opposition. Assad weg, Opposition an die Macht, Demokratie verwirklicht. So war es aber in der Realität nie, denn die gemäßigten demokratischen Kräfte, wie gesagt, die waren am Anfang schon dieses Konfliktes weg. Und die syrische Regierung, das Regime, hat gemeinsam mit Russland und dem Iran sukzessive die Landesteile zurückerobert in Syrien, weite Teile davon jedenfalls. Und die letzte Provinz ist Idlib, die ist noch nicht unter Kontrolle des Regimes. Es gibt auch noch andere im Osten, wo überwiegend Wüstengebiete sind, aber das ist eine Schlüsselregion, weil dort wesentliche wichtige Verkehrswege sich kreuzen. Ja, und die Gefechtslage ist also jetzt die folgende. In dem Maße, wie die syrische Armee vorrückte, zum Beispiel auch Ost-Aleppo 2016 rückeroberte, mussten die Oppositionellen, also sprich die dschihadistischen Kämpfer, irgendwo hin. Und das syrische Regime hat die abziehen lassen und sie sind abgezogen in Richtung Idlib. Idlib ist, wenn man so will, das Sammelbecken der ganzen dschihadistischen Kämpfer. Das sind ungefähr 20.000 bis 30.000 Mann, die in der Vergangenheit ihre Waffen und ihr Geld bekamen aus den USA, teilweise von der Europäischen Union, indirekt, sowie aus der Türkei und den Golfstaaten. Jetzt haben wir die folgende Gefechtslage. Also Assad bleibt an der Macht. Und gleichzeitig haben die Kurden im Norden Syriens versucht, ihre eigene Autonomie aufrecht zu erhalten und auszubauen. Das ging aber aus türkischer Sicht nicht, weil aus Sicht der Türkei es nicht sein kann, dass es im Norden Syriens eine kurdische Autonomiezone gibt. Denn diese Kurden im Norden Syriens gelten aus türkischer Sicht als Verbündete der PKK, die bekanntlich als Terrororganisation angesehen wird in der Türkei und auch in Europa. Und die Türkei ist voriges Jahr einmarschiert in den Norden Syriens und hat die Kurden militärisch unterworfen. Dabei hat sie eigene Soldaten eingesetzt, aber vielfach auch syrische Kämpfer, syrische Söldner aus dem Umfeld der ehemaligen Freien Syrischen Armee, die lange Zeit als Truppe der Widerstandskämpfer galt, aber letztendlich immer eine Söldnertruppe war. Und heute ist es eine Söldnertruppe, die im Dienst der Türkei die Kurden unterworfen hat im Norden des Landes. Die Türkei ist vorgerückt in Richtung Idlib deswegen, weil sie verhindern will, dass Russland und Syrien dieses Gebiet rückerobern, obwohl die syrische Staatsgebiet ist und die Türkei dort nichts verloren hat. Warum will die Türkei nicht, dass das syrische Regime diese Region wieder unter ihre Kontrolle bringt? Weil sich dann die Frage stellt, wenn dies geschehen würde, was geschieht mit diesen 20.000 bis 30.000 dschihadistischen Kämpfern? Was passiert mit denen? Also die Russen und die syrische Regierung würden sie wahrscheinlich am liebsten an die Wand stellen. Das kann man aber in dieser Größenordnung nicht ohne weiteres tun. Ein Großteil von ihnen würde, wenn die Region wirklich zurückerobert werden würde, wahrscheinlich flüchten in Richtung der Türkei. Und genau dafür haben die Türken Angst. Sie wollen nicht, dass diese dschihadistischen Kämpfer, die vielfach im Sold der Türkei stehen, sie wollen nicht, dass diese Kämpfer in Richtung Türkei gehen. Also als nützliche Idioten in Syrien sind sie gerne gesehen, aber sie wollen nicht, die Türken, dass die am Ende in der Türkei landen. So, und nun hat sich die türkische Regierung verzockt. Er hat geglaubt, dass sie sozusagen sich mit den Russen anlegen kann in Syrien. Eigentlich sind das ja Verbündete in Syrien, Russland und die Türkei. Und Erdogan hat hier ein bisschen unterschätzt, dass er natürlich im Verhältnis zwischen Russland und der Türkei, da ist er der Kellner und nicht der Koch. Und er hat sich also hier so ein bisschen verzockt in dieser Geschichte in Idlib. Und als Ablenkungsmanöver gegenüber der eigenen Bevölkerung, auch die türkische Bevölkerung sieht diese militärische Präsenz der Türken sehr, sehr zwiegespalten. Als Ablenkungsmanöver hat Erdogan die Grenze Richtung Griechenland aufgemacht, um auf diese Art und Weise ein Ventil zu schaffen und in Richtung der Europäer zu signalisieren, seid doch so freundlich und unterstützt uns. Am liebsten hätte er es gehabt, dass die NATO ihm hilft, in Syrien gegen die Russen zu kämpfen. Aber das machen sie natürlich nicht. Es ist ja ein Angriffskrieg, den die Türken in Syrien führen. Sie sind ja nicht angegriffen worden von den Syrern, sondern sie halten sich völkerrechtswidrig in Nordsyrien auf. Auch wenn man das in der Türkei mit der Völkerrechtswidrigkeit natürlich anders sieht. Also das ist so die Gefechtslage, das ist die Gemengelage. Und wenn Sie jetzt fragen, wo sind die Guten, wo sind da die Bösen? Ich würde mal sagen, jeder der Konfliktparteien hat Dreck am Stecken. Jeder will seine eigenen Interessen gegenüber anderen durchsetzen. Und jedem ist es herzlich egal, was mit der syrischen Bevölkerung, der Zivilbevölkerung dort geschieht, die zu Hunderttausenden geflüchtet ist in Richtung türkische Grenze, die aber geschlossen ist. Wir müssen also da ausharren in der Grenzregion. Die Türken lassen sie nicht rein. Also eine sehr, sehr perplexe Situation und eine komplexe Situation. Und wenn man vor diesem Hintergrund sich nochmal die Aussage von Norbert Röttgen vor Augen führt, dass er sagt, man muss Sanktionen verhängen gegen Russland, das ist also regelrecht absurd, weil die Russen sind ein Teil der Gleichung dort, aber eben nur ein Teil. Also ich sag mal, die Russen haben vielleicht 20-30% der Verantwortung zu tragen, aber es gibt andere Akteure, die haben auch Verantwortung zu tragen. Und jetzt alleine Russland bashen zu wollen dafür, für das, was in der Region passiert, die Türkei nicht. Klar, man braucht die Türkei, damit die Flüchtlinge da bleiben in der Türkei. Also verhält man sich kooperativ gegenüber der Türkei. Ich versuche zu vermitteln, dass eben die Gefechtslage unübersichtlich ist und es nirgendwo edelmütige Kräfte gibt. Der Unterschied zwischen einem Erdogan und deutschen Politikern ist wahrscheinlich, dass Erdogan ein wirklich abgebrühter Machiavellist ist, der ohne Rücksicht auf Verluste von heute auf morgen seine Politik völlig umgestalten kann. Er ist nicht notwendigerweise ein guter Stratege, aber ein geschickter Taktiker. Und unsere in Deutschland, in der Europäischen Union, sind nicht in der Lage, da mitzukommen, in dieser Geschwindigkeit. Und man muss sich dann ja auch abstimmen. Und es gibt auch keine klare Strategie gegenüber Syrien. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Europäische Union die härtesten Sanktionen in der Geschichte der Europäischen Union, die jemals verhängt worden sind, gegen Syrien verhängt hat? Das hat zur Folge, dass Syrien, also das dortige Regime, nichts legal importieren kann. Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel Infrastruktur wieder aufgebaut werden soll, wenn zum Beispiel selbst einfache Dinge wie zum Beispiel Chlor zur Reinigung von Trinkwasser, das alles kann nicht legal importiert werden. Das hat zur Folge, dass die Infrastruktur am Boden liegt in Syrien, die Lebensverhältnisse natürlich immer katastrophaler werden, was die Flüchtlingsbewegung zusätzlich antreibt. Ausländische Hilfsgelder seitens der Europäischen Union in Syrien dürfen nur investiert werden in Gebieten, die nicht unter Kontrolle des syrischen Regimes stehen. Das Ergebnis ist, dass mit diesen Geldern der Europäischen Union unter anderem in der Region Idlib, in den wichtigen Straßen dort, die Straßenbeleuchtung ausgebaut worden ist. Hier hat man sozusagen eng kooperiert mit Organisationen wie dem Islamischen Staat, die dann natürlich gerne ein bisschen Beleuchtung betrieben haben und das übrige Geld wahrscheinlich für andere Zwecke verwendet haben. Das alles ist sehr absurd, hat wenig Sinn und Verstand, aber sie finden darüber wenig mediale Auseinandersetzung, wenig Fragen nach Sinn und Verstand. Es ist alles eine sehr gelenkte, eine sehr parteiliche Wahrnehmung, immer mit dem Ziel, dass wir die Guten sind, die für das Wahre und Edle eintreten und die anderen sind eben die Bösen. Wenn man dann weiß, dass Deutschland der viertgrößte Exporteur ist von Rüstungsgütern, die zum Beispiel in Richtung der Türkei fließen, diese Waffen werden dann wiederum eingesetzt in Nordsyrien, also dann ist das schon alles ein komplexes Spiel, sagen wir. Und wichtig ist zu verstehen, es gibt nicht hier die Guten und da die Bösen. Und der Umstand, dass Russland und der Iran auf Seiten Assads stehen und der Umstand, dass es der Westen nicht geschafft hat, einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen, ist mit einer der Gründe dafür, warum der Iran so sehr im Visier steht westlicher Politik. Vor allem der Politik der USA. Der Iran ist das Feindbild schlechthin für US-amerikanische Politik. Und das wird offiziell damit begründet, dass das iranische Regime ein böses sei, dass es die eigene Bevölkerung unterdrückt und so weiter und so fort. Das ist auch zweifelsohne gar nicht mal falsch. Natürlich gibt es im Iran keine gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir hier haben wollten. Und dennoch muss man doch feststellen, also bei aller Repression, die es im Iran gibt und bei aller Kritik an den Verhältnissen dort, die Verhältnisse im Iran sind deutlich liberaler als etwa in Saudi-Arabien oder in Ägypten. Und dennoch werden diese Länder, Saudi-Arabien und Ägypten, Saudi-Arabien gut, Khashoggi, die Ermordung, das wurde gegeißelt, aber ansonsten auch die saudische Kriegsführung im Jemen, Zehntausende Tote, ja, die Infrastruktur haben die Saudis zerstört. Herr Röttgen würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir verhängen Sanktionen gegen Saudi-Arabien. Es würde ja schon reichen, wenn er sagen würde, wir verkaufen keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien, was aber nach wie vor geschieht. Man hat immer so in Deutschland diese merkwürdige Attitüde, moralische Bedenken zu zeigen. Ja, ist vielleicht nicht so ganz gut, aber wir machen es trotzdem. Beziehungsweise es gibt immer so eine gewisse Arbeitsteilung, die Grünen geißeln das dann oder vielleicht auch mal die SPD und die CDU unterschreibt dann die entsprechenden Verträge, aber zur Not auch die eigenen SPD-Minister, das ist alles kein Problem. Es gibt immer eine große Kluft zwischen dem, was man uns vermittelt, was uns medial vermittelt wird und auch den Debatten, die teilweise doch recht inszeniert daherkommen und dem, was tatsächlich passiert vor Ort. Ist ja nicht ohne Grund, dass Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur weltweit ist. Das ist ja schon eine gewisse Leistung, nicht unbedingt eine kulturelle Leistung, aber doch eine wirtschaftliche Leistung. Und das bedeutet ja, dass man im Hintergrund über sehr gute Kontakte verfügt und auch keine Berührungsängste hat mit vermeintlichen Schurkenstaaten wie Saudi-Arabien oder Ägypten. Im Kern, im Grundsatz muss man sagen, dass das, was in der medialen politischen Darstellung immer wieder in den Vordergrund gerückt wird, die Werteorientierung, dass wir für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte stehen und rauf und runter, das alles ist Rhetorik. Hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Auch wenn diejenigen, die diese Worte ständig in den Mund führen, subjektiv davon überzeugt sein mögen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, ihre Rhetorik bricht sich an der Realität. Denn die Menschenrechte, die Missachtung von Menschenrechten, egal wo auf der Welt, die werden immer nur dort angeprangert, diese fehlenden Menschenrechte, wo Regime nicht pro-westlich sind. Müssen Sie mal darauf achten. Venezuela ging gerade durch die Medien. Da hat das dortige Regime, Maduro, hat den Oppositionellen da eine Demonstration untersagt. Das wird dann ausführlichst berichtet, weil klar, die venezolanische Regierung ist eine böse, ist ja nicht pro-westlich. Die Amerikaner wollen gerne einen Regimewechsel dort herbeiführen, schaffen das aber nicht wirklich. Regimewechsel werden immer dann angestrebt, wenn aus Sicht des Imperiums, also aus Sicht der USA, der führenden westlichen Ordnungsmacht, eine Situation gegeben ist in strategisch wichtigen Teilen der Welt, wo man mit den dortigen Machthabern nicht einverstanden sind, weil diese nicht westlich orientiert sind. Und der Iran ist nicht westlich orientiert. Der Iran ist deswegen nicht westlich orientiert, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Westen. Erst die Briten, dann die Amerikaner haben das Land massiv bedrängt. Die Briten haben jahrzehntelang als Kolonialmacht die Erdölressourcen des Landes geplündert. Und als dann die Regierung Mossadegh 1951 dieses Ölgeschäft beendete durch die Verstaatlichung der Erdölindustrie, wurde dann diese demokratisch gewählte Regierung unter Mossadegh gestürzt. Der Schah kam an die Macht. Na, die Antwort auf diesen Putsch von 1953 war dann die Revolution 1979. Und es hätte diese Revolution mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dieser Form nicht gegeben, wäre ihr nicht der Putsch 1953 vorausgegangen, der sozusagen die demokratische Entwicklung beendet hat. Und wenn dann eine ganze Generation lang nichts außer Repression da ist in einem Land, dann ist die Antwort in der Regel nicht eine liberale Gegenöffentlichkeit, sondern eine radikale, in diesem Fall revolutionäre Bewegung, die ursprünglich auch sehr vielgestaltig war, bis sie dann von den islamistischen Kräften unter Führung von Khomeini in eine ganz bestimmte islamistische Richtung getrieben worden ist. Und es geschah denn dort das, was immer passiert nach Revolutionen, dasselbe ihre Kinder frisst und eben das Ganze eine ganz bestimmte Ausrichtung nimmt. Dennoch muss man sagen, dass das iranische Regime, egal wie man das jetzt beurteilt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich beurteile solche Dinge niemals moralisch, sondern immer nur analytisch, weil letztendlich muss man nüchtern sagen, dass alle Akteure in der Region, ob die Iraner, die Israelis, die Saudis, die Amerikaner, die Russen, jeder vertritt seine Interessen und vertritt sie ohne Rücksicht auf Verluste mit Blick auf das, was die Menschen dort wollen oder nicht wollen. Aber es gibt nicht hier die Guten und da die Bösen. Ja? Also der Expansionismus der Iraner ist nicht besser und nicht schlechter als der Expansionismus Israels in der Region. Es gibt halt unterschiedliche Interessen. Und wir sind halt gewohnt, den Expansionismus der einen Seite als völlig legitimen Ausdruck von Selbstverteidigung zu bewerten, während wir den Expansionismus der anderen, in diesem Fall der iranischen Seite, als einen Ausdruck bedrohlicher Expansion wahrnehmen mit dem Ziel, dort die Region zu destabilisieren. Der Iran ist nicht pro-westlich, sondern er hat sich aufgrund seiner geschichtlichen Erfahrungen Russland und China zugewandt. Obwohl die islamische Revolution anti-westlich war natürlich, weil der Schah von den USA und Israel maßgeblich unterstützt worden war. Das, was man immer hört in den Medien, dass der Iran will Israel vernichten und ich weiß nicht was. In der Regel, wenn man dann fragt, wie kommen dann diejenigen darauf, die so etwas sagen, dann wird meistens Ahmadinejad zitiert, der Präsident von 2005 bis 2013. Und der hat dann mal etwas gesagt, was man in diese Richtung hätte interpretieren können. Er hat sinngemäß gesagt, Israel wird keinen Bestand in der Geschichte haben, von den Seiten der Geschichte verschwinden, hat er wörtlich gesagt, wenn Israel weiter seine Politik der Expansion gegenüber den Palästinensern und Arabern fortsetzt. Und daraus haben dann die Medien und die Politik gemacht, der Iran will Israel vernichten. Man muss jetzt die Rhetorik von solchen Leuten nicht gut finden, aber man sollte wissen, dass alle Beteiligten in der Region, die Israelis, die Iraner, die Saudis, ihre Hardliner haben, die öfter mal Dinge ablassen, die einer nüchternen Betrachtung insoweit nicht standhalten, als man besser geschwiegen hätte, um die Sache da zu deeskalieren. Aber es ist nicht nur so, dass die eine Seite ständig irgendwie Öl ins Feuer gießen würde. Ganz im Gegenteil, was viele nicht wissen ist, dass während des gesamten irakisch-iranischen Krieges von 1980 bis 1988, Sie erinnern sich, Saddam Hussein 1980, kurz nach der Revolution im Iran, hat er den Iran überfallen. In der irrigen Annahme, das Land sei durch die Revolution geschwächt. Und man könne vor allem die ölreiche Region Khuzestan an der Grenze zum Irak auf der iranischen Seite sich einverleiben. Das war eine Fehlkalkulation und die Iraner hätten diesen Krieg im Grunde genommen nach 2 Jahren schon gewonnen, wenn nicht die Amerikaner massiv angefangen hätten, Saddam Hussein zu bewaffnen und Geld zu geben in Form von Krediten, damit er diesen Krieg weiterführen kann. Denn die Amerikaner wollten nicht, dass der Iran diesen Krieg gewinnt. Und dementsprechend ging der Krieg noch 6 Jahre weiter und endete 1988 mit einem Patt. Keine Seite hat irgendetwas territorial dazu gewonnen. Die Amerikaner haben aber nicht nur Waffen geliefert an den Irak, sondern auch an den Iran. Es geschah denn im Rahmen der Iran-Contra-Affäre. Sie erinnern sich, damals haben die Amerikaner, obwohl sie es eigentlich nicht durften, der Iran galt damals schon als Schurkenstaat, Die Amerikaner haben trotzdem über Umwege Waffen in den Iran geliefert, natürlich auch in den Irak, doppelt hält besser. Und das Interessante ist, dass diese Waffenlieferungen vor allem über Zypern gelaufen sind, über viele Umwege, aber das zentrale Umschlagort war Zypern. Und auf dem Flughafen in Zypern hatten die Revolutionsgardisten ein Büro Seite an Seite mit den Israelis, weil nämlich es Israel war, das die meisten Waffenlieferungen in Richtung Iran organisiert hat. Gleich zu Beginn des Krieges fingen die Israelis an, die Iraner mit Waffen zu beliefern. Und als dann die Amerikaner ihrerseits per Gesetz, der Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das Waffenlieferungen der USA in den Iran verboten hatte, und sie haben dann ab 1984, wie gesagt, über Zypern, den Umweg Zypern, unter Fälschung der Endverbleibserklärungen dann diese Waffen über Zypern ebenfalls in den Iran weitergeleitet. Und die Gewinne, die daraus erzielt wurden, die hat man wiederum benutzt, um die Contras zu bewaffnen und zu finanzieren, die Nicaragua gegen die demokratisch gewählte Regierung der Sandinisten. Sie haben sich durch Putsch an die Macht gebracht, durch Revolution 1979, wurden dann aber, haben den Wahlen haushoch gewonnen, aber die waren eben sozialdemokratisch orientiert. Und das ging aus Sicht der USA nicht, dass da im Hinterhof irgendwie Ideale von sozialer Gerechtigkeit verwirklicht werden. In diesen Bananenrepubliken, die zu 95% in ihrer Wirtschaft von den USA abhängig waren und sind. Also hat man sozusagen Waffen in Iran verkauft. Das Geld, das man da gewonnen hat, hat man dann den Contras gegeben. Und damit haben sie einen Krieg geführt gegen die nicaraguanische Bevölkerung. Also es ist teilweise wirklich interessant zu sehen, wie die Wechselbeziehungen sind. Der Iran hat übrigens immer versucht, die Beziehungen zum Iran und auch zu Israel zu normalisieren. Es gab wiederholt Versuche, dieses zu tun. Kann man auch nachlesen in meinem Buch. Und darauf sind aber die Amerikaner und die Israelis nicht eingegangen. Es ist also mitnichten so, wenn Ihnen jemand sagt, der Iran will Israel vernichten, ist einfach Unsinn. Ja, ist wirklich einfach historisch gesehen absoluter Quatsch. Das ist eine rein propagandistische Formulierung, die mit Realität wenig zu tun hat. Ich meine, wenn der Iran wirklich Israel vernichten wollte, hätten die Israelis sicherlich nicht 8 Jahre lang eng mit den Revolutionsgardisten zusammengearbeitet. Es gab zu keinem Zeitpunkt während des irakisch-iranischen Krieges weniger als 100 Militärberater der Israelis in Teheran. Also es gab es diese enge Zusammenarbeit, nur haben sich die Gewichte dann verschoben in den 1990er Jahren, weil dann der Iran sehr mächtig wurde und eine Art Vorwärtsverteidigung betrieben hat, die den Israelis nicht gefiel. Die Iraner haben immer das Problem gehabt, die Revolutionsgardisten und die Regierung, wir müssen damit rechnen, angegriffen zu werden. Sie wurden sie auch 1980 und sie haben sich dann überlegt, wie kann man mögliche Angreifer abwehren? Denn der Iran kann ja in einem regulären Krieg gegen die beiden Hauptfeinde, USA und Israel, nicht militärisch gewinnen. Das geht nicht. Dafür sind sie zu schlecht ausgerüstet. Und es braucht also eine asymmetrische Kriegsführung. Der Iran hat zum Beispiel keine ernstzunehmende Luftwaffe. Nichts. Also als reguläre Armee hätten die Iraner keine Chance gegen die Israelis oder die Amerikaner. Also führt man in einer solchen Situation oder bereitet sich vor, einen asymmetrischen Krieg zu führen. Würden Israel und oder die USA den Iran angreifen, dann würden die Iraner sofort die Ölfelder in Saudi-Arabien in Brand stecken und sie würden über ihre schiitischen pro-iranischen Milizen, die sie haben im Irak, in Syrien und im Libanon, dort die Hezbollah, die Partei Gottes, ohne weiteres die Möglichkeit haben, die ganze Region in Brand zu stecken. Und deswegen ist man natürlich nicht begeistert in Israel und in den USA, dass der Iran diese Vorwärtsverteidigung macht. Und der maßgebliche Drahtzieher dieser Vorwärtsverteidigung, der sozusagen militärisch-logistisch das alles aufgebaut und organisiert hat, das war jener General Soleimani, den die Amerikaner am 3. Januar ermordet haben. Und das hätte dann beinahe zu einer gefährlichen Eskalation geführt in der Region bis hin zum Krieg. Dazu ist es im letzten Moment nicht gekommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es gab das Atomabkommen mit dem Iran, wie Sie wissen, das im Grunde genommen die Lage beruhigt hätte. Die Sanktionen gegen den Iran sollten aufgehoben werden. Das geschah auch teilweise. Dann kam aber Trump und der hat, wie Sie wissen, das Atomabkommen aufgekündigt am 8. Mai 2018. Diese Aufkündigung war für sich genommen schon ein Rechtsbruch, aber das ist einer Weltmacht in der Regel egal. Ein Imperium unterwirft sich niemandem, erst recht nicht internationalen Rechtsnormen. Tja, und das Ergebnis ist, dass die Iraner dann ein Jahr lang noch den Bestimmungen dieses Atomabkommens gefolgt sind, in der Hoffnung, dass die Europäer Druck ausüben würden auf die Amerikaner, dass es auch tatsächlich, dass man wieder zurückkommt zum Atomabkommen. Das Problem ist nur, dass die europäischen Signatarstaaten dieses Abkommens, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, grundsätzlich sehr hasenfüßig sind, wenn es um den Umgang mit den USA geht. Es gibt nicht die Bereitschaft, Klartext zu reden an die Adresse der Amerikaner. Also man verhält sich doch sehr vasallenmäßig. Nicht nur mit Blick darauf, dass man ja selber auch vertragliche Verpflichtungen eingegangen ist mit dem Iran, die nun durch die Amerikaner torpediert wurden. Klar, die USA sind eine Weltmacht und es geht nicht darum, sich mit den USA anzulegen, aber man kann natürlich rote Linien aufzeigen. Das tun aber die Europäer nicht und vor allem die Deutschen sind hier extrem hasenfüßig. Die Franzosen versuchen ja wenigstens noch punktuell ein bisschen was dagegen zu halten, aber zwar auch ohne Erfolg, aber ich sag mal so, für die eigene Selbstwahrnehmung als Souverän ist das dann vielleicht doch perspektivisch ein bisschen günstiger. Die USA versuchen den Iran vor allem mit Hilfe der Sekundärsanktionen wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Sekundärsanktionen, das bedeutet, dass die USA im Grunde genommen der gesamten Welt untersagt haben, mit dem Iran Handel zu treiben. Das ist in dieser Form auch rechtswidrig, aber wie schon erwähnt, das ist völlig egal. Ein Imperium hat das Privileg, sich über alle Rechtsnormen hinwegsetzen zu können. Und das geschieht auch in diesem Fall gegenüber dem Iran. Diese Sekundärsanktionen haben zur Folge, dass die iranische Wirtschaft stranguliert wird. Es kann zwar noch ein bisschen Öl exportiert werden in Richtung Russland, in Richtung Iran, aber die Ölpreise sind sowieso gerade furchtbar im Keller. Also für die Iran ist das also eine ganz, ganz desaströse Situation. Durch diese Sanktionspolitik, die rechtswidrig ist, völkerrechtswidrig, wird die iranische Mittelschicht in die Verarmung getrieben. Ich meine, das kann man sich ja vorstellen, wenn sie ein festes Einkommen haben und die Inflationsrate beträgt 33% im Jahr, dann können sie sich ausrechnen, wie viel 100 Euro in 5 Jahren noch wert sind. Und das ist genau das Problem, das die Iraner jetzt haben. Dadurch, dass der Iran so unter Druck gerät, durch diese wirtschaftlichen Sanktionen wird die Mittelschicht in die Verarmung getrieben. Und das Problem ist, dass eigentlich die Mittelschichten oder die Mittelschicht die einzige gesellschaftliche Basis ist, die eine Veränderung der politischen Verhältnisse im Iran von innen heraus bewirken kann. Nur sie kann das. Wenn man sie in die Verarmung treibt, dann ist diese soziale, gesellschaftliche Basis nicht mehr gegeben, um Veränderungen herbeizuführen. Und es stärkt im Kern diese Sanktionspolitik der USA, die Hardliner, und bringt die Gemäßigten an den Rand der politischen Niederlage. Genau das hat sich jetzt abgezeichnet bei den Wahlen im Iran im vorigen Monat, wo also die Hardliner eigentlich diese Wahlen im Wesentlichen gewonnen haben. Das hängt eben damit zusammen, dass die Bevölkerung Politikern nicht ohne weiteres vertrauen kann, die zwar alles getan haben, um sich mit den USA und dem Westen wieder ins Benehmen zu setzen, aber der Westen hat ihnen dafür als Gegenleistung quasi in den Hintern getreten. Und aus Frustration über diese ganze Entwicklung sind viele Iraner ja auch gar nicht erst zu den Wahlen gegangen. Die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei 46,5%. Was wiederum für hiesige Medien sowohl in Europa wie auch in den USA Anlass war, zu sagen, guck mal, so eine niedrige Wahlbeteiligung, das ist doch der Beweis dafür, das Regime hat überhaupt gar keine Rückendeckung mehr, steht mit dem Rücken zur Wand und das Ganze hat überhaupt gar keine Legitimation. Das klingt erstmal plausibel, aber wenn man dann mal spaßeshalber guckt, wie hoch ist eigentlich die Wahlbeteiligung bei den Kongresswahlen in den USA? Wissen Sie das? Die liegt bei 40%, noch unter der iranischen Wahlbeteiligung. Und ich habe mich ertappt bei dem Gedanken, okay, ja, man kann ja wirklich viel kritisieren am iranischen Regime sowieso und an den Verhältnissen im Iran, aber eine Wahlbeteiligung von 52,5%, das ist die niedrigste Wahlbeteiligung, die es je gegeben hat seit der Revolution. Normalerweise lag die immer bei 60% plus 61, 62, 61,7 oder sowas. Und jetzt ist sie mal deutlich abgefallen. Aber immerhin, ne? Kongresswahlen seit Beginn der 1970er Jahre, seit 50 Jahren, waren immer plus minus 40%. Es gab einen einzigen Ausreißer nach oben, das waren die letzten Kongresswahlen vor 2 Jahren. Da lag die bei 50%, die Wahlbeteiligung, also 10% mehr als sonst. Und das lag eben an dem polarisierenden Trump-Faktor. Seine Gegner sind in Scharen zu den Wahlen gegangen, also relativ gesehen, und die Unterstützer von Trump aber auch, sodass es eben 50% gab. Also man muss immer sehr darauf gucken, dass man nicht alles, was einem die Medien so vermitteln, und was vielleicht auf dem ersten Blick als plausibel erscheint, man sollte es nicht immer zum Nennwert nehmen. Wir neigen dazu, eine sehr, wie soll ich das nennen, man kann ja als Journalist Dinge beschreiben, zu erklären versuchen, Zusammenhänge herstellen, analytisch betrachten. Das ist aber die Ausnahme. Gerade in der außenpolitischen Berichterstattung geht diese Berichterstattung immer einher, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, mit einer klaren moralischen Zuordnung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vorgestern vielleicht im deutschen Fernsehen gesehen hat, in Nachrichtensendungen, wie Xi Jinping, der chinesische Präsident, wie der also in Wuhan war. Ne? Und da gab es also lange Berichte und so. Und es wurde immer, es lief darauf hinaus, also in der chinesischen Diktatur und wie unbeliebt er ist und alles Mögliche. Ja? Ja, und hätte ja also diesen Coronavirus nur durch staatlichen Zwang und so weiter unterdrücken können. Und für liberale Demokratien sei das kein Maßstab, sagte die Autorin dieses Beitrags. Und ich dachte mir dann so im Stillen, naja, kann man ja so sehen, aber ich meine, wenn die Italiener jetzt nicht mit aller Konsequenz da nun auch in ihrem eigenen Land für Bewegungsunfreiheiten sorgen würden, dann hätten wir möglicherweise alle miteinander in Europa ein Problem. Ne? Also möglicherweise geht es gar nicht anders, als es so zu machen, wie die Chinesen es getan haben, großflächig abzusperren. Kann man jetzt lange darüber streiten. Worauf ich hinaus will, das ist eben diese sehr zielgerichtete Betrachtung. Also anstatt zu sagen, Gott sei Dank, die Chinesen haben dieses Virus offenbar unter Kontrolle bekommen, großflächig, in den Regionen, wo es besonders heftig gewütet hat, das war erstmal Anklage an das Regime von Xi Jinping. Man kann auch viel kritisieren, darum geht es nicht. Kritik ist immer gut. Aber man muss mal darauf achten, wie unterschiedlich die mediale Darstellung ist, wenn es China trifft, wenn es Russland trifft oder wenn es die USA betrifft. Wenn Sie mal darauf achten, in den Medien wird gerne ausführlichst dargestellt der Vorwahlkampf in den USA. Wer also da jetzt der nächste Präsidentschaftsbewerber wird bei den Demokraten. Ausführlichst wird darüber berichtet, rauf und runter. Und der Eindruck, den diese Berichterstattung vermittelt, ist eigentlich immer, dass das alles so eine Art basisdemokratische Übung sei, wo die Wählerinnen und Wähler auf der Grundlage einer freien Auswahl gewissermaßen den Besten oder die Beste herausfiltern würden. Ja, das ist aber Quatsch. Das mag den Anschein haben, aber die Frage, wer am Ende Präsidentschaftskandidat wird, das entscheiden nicht irgendwelche Wählerinnen oder Wähler, sondern das wird in aller Regel in den Hinterzimmern der Macht ausgekummelt. Ich will jetzt den Bogen nicht zu weit spannen, aber es Sie interessiert, wie Wahlen vorbereitet werden in den USA, das hat sehr gut beschrieben einer der genialsten Vertreter einer propagandistisch orientierten Öffentlichkeitsarbeit in den USA schon in den 1920er Jahren. Edward Bernays heißt dieser Mann und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Propaganda. Und das ist gewissermaßen zur Bibel avanciert für all diejenigen, die sich überlegt haben, wie man Öffentlichkeit möglichst intelligent so manipulieren kann, dass die Öffentlichkeit gar nicht merkt, dass sie manipuliert wird. Auch Hitler hat sich sehr auseinandergesetzt und Goebbels mit diesem Werk von Edward Bernays. Und er ist sehr, sehr offen und frei und schreibt an einer Stelle, wie gesagt, das war in den 20er Jahren, als er es geschrieben hatte, in der Öffentlichkeit mag der Eindruck entstehen, dass derjenige Kandidat am Ende das Rennen macht, der auch die Sympathie der Bevölkerung auf seiner Seite hat. Aber die meisten Menschen wären doch sehr ernüchtert, wenn sie wüssten, dass am Ende im Zweifel einige wenige Männer in einem Hinterhof eines Hotels darüber befinden, wer Präsidentschaftskandidat wird oder nicht. Und diejenigen Männer im Hinterzimmer, die darüber befinden, sind in der Regel Vertreter von Big Business. Also Leute, die sehr, sehr einflussreich sind, viel Geld haben. In den USA ist ja die Milliardärsschicht, die am besten in der Politik vertreten, kann man sagen. Sie sorgen dann schon dafür, dass ein Bernie Sanders es nicht wird. Ich kriege regelmäßig ein Update über Lobbyaktivitäten nahöstlicher Staaten in den USA. Sie müssen ja, wenn Sie in den USA in der Politik etwas werden wollen, etwas bewirken wollen, Lobbyorganisationen bezahlen dafür, dass Sie diese Lobbyorganisationen für die eigenen Interessen, für die Interessen Katars, für die Interessen Saudi-Arabiens, für die Interessen Israels in den entsprechenden politischen Gremien vorstellig werden. Und nur wenn man diesen Lobbyismus sich überhaupt erlauben kann, hat man eine Chance, gehört zu werden im Kongress. Und diejenigen, die überhaupt keine Chance haben, gehört zu werden, weil sie nicht den Zugang haben zu Ressourcen, das ist der Iran und das sind die Palästinenser. Beide können sich diese Art des offensiven Lobbying, der offensiven Lobbyarbeit nicht erlauben. Und dementsprechend sind die auch sozusagen zum Abschuss freigegeben und haben keine Möglichkeit, auf ihre eigene Zukunft großen Einfluss zu nehmen. Fast wäre es im Januar zum Krieg gekommen. Also diese Ermordung von Soleimanis, und ich sage ganz bewusst Ermordung, denn das war es natürlich. Auch wenn, ich habe selber in verschiedenen Diskussionsrunden gesessen, wo dann also gesagt wurde, ja, das war ja umstritten, dass der ermordet worden sei. Das finde ich nur eine kühne These, nicht? Also wenn ich jemanden mit einer Rakete umbringe und nicht nur ihn, sondern auch noch drei andere, ohne Vorwarnung und ohne irgendeine Legitimation. Ich meine, es mag ja sein, dass aus amerikanischer, aus israelischer Sicht Soleimani ein Bad Guy gewesen ist. Aber wenn ich auf der Grundlage meiner persönlichen Interessenslage beschließe, alle Leute, die mir nicht gefallen oder die mir im Wege sind, die bringe ich um, dann wird das Ganze irgendwann sehr ungemütlich. Es ist ja auch völlig klar, dass diesen Luxus jemanden wie Soleimani, der einer der ranghöchsten iranischen Militärs war, in einem Drittstaat im Irak ermorden zu können, das ist das Privileg eines Imperiums. Das können sie nur machen, wenn sie Amerikaner sind. Ne? Stellen Sie sich mal vor, die Russen würden das machen mit irgendwelchen pro-amerikanischen Rebellengruppen irgendwo auf der Welt. Oder die Iraner würden das machen mit einem israelischen General oder so etwas. Ne? Also da wäre aber Stimmung. Nur wir sind so gewohnt, den Iran mit allem Negativen zu assoziieren, dass selbst eine Tat wie die Ermordung eines führenden Repräsentanten irgendwie als Ausdruck legitimer Selbstverteidigung gilt. Die Iraner haben darauf natürlich reagiert, sie haben darauf sehr besonnen reagiert, sie haben eine Militärbasis im Norden des Irak angegriffen. Aber wie wir heute wissen, war dieses ein Angriff, der den Amerikanern kommuniziert worden ist. Sie wussten das also, dass diese Basis angegriffen wird und die Iraner waren nicht darauf aus, jetzt möglichst viele Amerikaner zu töten. Im Gegenteil, sie haben eher darauf geachtet, dass sie nicht zu Schaden kommen. Und es gab ja auch keine amerikanischen Toten. Das Ganze war sehr gefährlich. Wenn die Iraner nicht dermaßen kontrolliert reagiert hätten und dass sie etwas tun mussten, war ja völlig klar. Aber das Gefährliche war, dass die Amerikaner für einen bestimmten Zeitraum, für einige Tage, zwei Wochen etwa, hatte Trump nicht mehr oder die US-Politik nicht mehr die Lage unter Kontrolle. Denn dass ein Gegenschlag kommen würde, war klar. Und wären bei diesem Gegenschlag 50 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, zum Beispiel, oder auch nur 5, dann hätten die Amerikaner ihrerseits wieder reagiert. Und so wäre das dann zum Ping-Pong geworden und das Ganze hätte dann möglicherweise blutig geendet. Das war ein sehr riskantes Spiel und es zeigt, dass Trump nicht denken kann, nicht strategisch denken kann oder diejenigen um ihn herum jedenfalls dazu nicht in der Lage sind. Man muss immer aufpassen, wir glauben immer, dass der Präsident derjenige sei welcher. Der ist natürlich der mächtigste Mann, aber er ist ja nicht ein Solitär, sondern er reagiert ja auf Interessensgruppen in seinem eigenen Land, auf die Rücksicht nimmt und deren Interessen er entsprechend bedient. Und es gibt natürlich maßgeblich Interessensgruppen in den USA, die eine Hardline-Politik gegenüber dem Iran bevorzugen und idealerweise einen Regimewechsel dort herbeiführen wollen, insbesondere Israel und Saudi-Arabien, weil der Iran ein geopolitischer Rivale ist. Der Iran ist das letzte Land im weiten Raum zwischen Marokko und Indonesien, das nicht pro-westlich ist, das letzte, das sich konsequent in Richtung Russland und China orientiert hat, nicht weil man unbedingt wollte, die meisten Iraner sind pro-westlich eingestellt und auch in der iranischen Führung gibt es sehr, sehr viele Leute, die normale Beziehungen wollen zum Westen, aber es geht ja nicht. Es geht einfach nicht. Die USA haben klargestellt, dass sie mit diesem Schurkenstaat nichts zu tun haben wollen. Und wenn man sich vorstellt, wie das dort weitergehen soll, viele spricht dafür, dass Trump doch wiedergewählt wird. Ich glaube nicht, dass Joe Biden nun wirklich eine ernsthafte Herausforderung ist. Man weiß es nicht, aber er ist ja im Grunde genommen, er macht es, also aus Trumps Perspektive ist Biden, also der ehemalige Vizepräsident, ist natürlich ein leicht gefundenes Fressen, weil er dann sein Mantra des Ostküsten-Establishments erneut bedienen kann und die etwas schlichteren Gemüter in den Flächenstaaten der USA dieser Linie möglicherweise auch erneut folgen werden, unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaft im Land einigermaßen floriert. Und das tut sie bislang. Nun muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt bis zum 3. November, dem Wahltag, wenn das mit der wirtschaftlichen Talfahrt infolge des blöden Virus nun sich fortsetzt. Aber dennoch, in diesem Jahr wird nichts mehr passieren mit dem Iran. Die Welt ist erstmal mit dem Coronavirus befasst, außerdem sind die Wahlen in den USA. Also vor dem 3. November passiert nichts in Sachen Iran. Werden die Amerikaner keinen Angriff führen oder sonst etwas machen. Aber nach dem 3. November kommt Weihnachten, dann ist das neue Jahr. Und ich sage mal, in einem Jahr um diese Zeit kann es schon wieder eine andere Konstellation geben. Die USA sind entschlossen, einen Regimewechsel herbeizuführen, wissen nur noch nicht genau, wie sie das tun sollen. Sie hoffen, mit wirtschaftlichem Druck ihr Ziel zu erreichen. Aber ob dieses nun gelingt, darüber kann man sich wirklich streiten. Wenn es nicht gelingt, dann kann es durchaus passieren, dass doch nochmal ein Vorwand gesucht wird, einen Regimewechsel auch militärisch herbeizuführen. Und wie das sich dann entwickelt in der Region, das kann man dann nicht beurteilen. Das mag man sich auch gar nicht so richtig vorstellen. Wie gesagt, in einem regulären Krieg hat der Iran keine Chance gegen die USA oder Israel oder Israel. Aber das Land hat die Möglichkeit, sehr, sehr viel Sand ins Getriebe der Region zu streuen. Und das Erste, was brennen würde, und zwar flächendeckend brennen würde, das wären die Ölfelder in Saudi-Arabien. Das ist auch völlig klar. Da kostet der Liter Benzin nicht mehr $37. Nicht der Liter, sondern der Barrel. Sondern dann geht es aber ruckzuck in Richtung dreistellige Beträge. Also alles sehr große Unwägbarkeiten. Man muss sehen, was passiert und wie sich die innenpolitische Gefechtslage in den USA darstellt. Ich bin der Meinung, dass die Europäer eigentlich allen Grund hätten, sich von dieser sehr offensiven Politik der USA gegenüber dem Iran zu distanzieren. Denn es ist für die Europäer kein Gewinn, wenn sie im schlimmsten Fall als Juniorpartner in den USA sich in einem Krieg gegen Iran wiederfinden. Was dann passiert, wäre vergleichbar der Entwicklung in Syrien. Sie müssen sich vorstellen, die USA, Großbritannien und Frankreich hatten sich darauf verständigt, Assad zu stürzen. Und die Bundesregierung wurde gebeten, da mitzumachen, und sie hat mitgemacht. Sie hat mitgemacht. Sie hätte auch sagen können, wir machen nicht mit, wir wollen vermitteln. Denn Deutschland hatte sehr gute Beziehungen zu Assad. Aber wollte man nicht, man hat sich wie immer der Mehrheit gebeugt. Es ist eine sehr opportunistische Politik letztendlich. Und das Ergebnis dieses Handelns war eben, dass Deutschland die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat. 800.000 bis 1 Million, so genau weiß das ja keiner. Und mit anderen Worten, als europäisches Land zahlt man gegebenenfalls einen sehr hohen Preis dafür, dass andere, in diesem Fall die USA, eine Politik betreiben, die allein der Durchsetzung eigener imperialer Interessen dient. Und es wäre eigentlich Aufgabe der Europäer, dass man sich diesen imperialen Interessen widersetzt, solange diese Interessen nicht identisch sind mit den europäischen Interessen. Nun ist europäische Politik keine einheitliche. Die Franzosen haben andere Interessen als die Deutschen und die Briten sowieso. Und von den Osteuropäern ganz zu schweigen. Also es gibt keine einheitliche EU-Politik. Die gibt es einfach nicht. Und Deutschland als eine Mittelmacht hätte eigentlich die Aufgabe, sich vermittelnd in der Region einzusetzen und deeskalierend einzuwirken auf die USA. Das tut sie aber nicht, sondern man ist Teil, man sieht sie als Teil derselben transatlantischen Wertegemeinschaft mit dem Ergebnis, dass man vieles von dem Unsinn, den die USA verzapfen, mitmacht. Und dabei ist es ja interessant, darauf zu verweisen, dass diese Sekundärsanktionen, die gegen den Iran verhängt werden und die in dieser umfassenden Anwendung eindeutig rechtswidrig sind, tja, diese Sekundärsanktionen werden ja auch gegen befreundete Staaten angewendet, wie zum Beispiel Deutschland, Nord Stream 2. Die USA haben Sekundärsanktionen verhängt gegen die beteiligten Firmen und gegen diejenigen, die in Zukunft diese Pipeline betreiben werden. Das bedeutet, dass diejenigen Angestellten derjenigen Firmen, die hier mitgewirkt haben und in Zukunft mitwirken werden, die mildeste Form der Sanktionen ist, sie dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Gut, damit kann man im Zweifel sicher leben. Aber denen können auch die Konten gesperrt werden. Und wenn sie Pech haben, können die USA dafür sorgen, dass die per internationale Fahndungsliste ausgeschrieben werden. Sodass man dann möglicherweise nichts ahnt, keine Ahnung, nach Italien fährt oder nach Luxemburg, wird verhaftet aufgrund eines Interpol-Haftbefehls und schon sitzt man im Flieger in die USA. Und dann wird es ungemütlich. Also das sind sehr, sehr... Eigentlich müsste man ja denken, dass die Bundesregierung, dass die Europäische Union sagt, nee, Freunde, das geht zu weit mit euren Sekundärsanktionen in Sachen Nord Stream 2. Und sagten die Deutschen irgendwas? Der Außenminister hat einmal mahnend den Zeigefinger gehoben, hat gesagt, das findet er nicht gut. Ganz ähnlich auch der Wirtschaftsminister. Das war's. Keine Reaktion ansonsten. Also es ist wirklich, also wenn ich Donald Trump wäre oder wenn ich ein amerikanischer Politiker wäre, ich würde diese Deutschen nicht ernst nehmen. Ich würde mir sagen, das sind solche Weicheier. Da machen wir eine klare Ansage und dann wollen wir noch mal sehen. Und es gibt ja auch genügend, wenn Sie darauf achten, Journalisten, die schreiben dann in der FAZ und anderswo, dass es wirklich furchtbar sei, Nord Stream 2, darf man alles nicht machen und überhaupt. Die Lösung ist nicht, sich von den USA abzuwenden, sondern in den vielen Konflikten der Welt, gerade auch im Verhältnis zu Russland und China, eine Haltung einzunehmen, die gute Beziehungen in alle Richtungen verheißt. Das bedeutet, dass man mit den USA gute Beziehungen hat, mit Russland gute Beziehungen hat, mit China gute Beziehungen hat. Wenn also ein Hörtgen sich hinstellt und sagt, wir müssen neue Sanktionen gegen Russland, gegen Idlib, dann ist das einfach nur Balla-Balla. Das zeigt, dass er nicht strategisch denken kann und überhaupt keinen Plan hat, wie er sich sozusagen von diesem Zangengriff, sag ich mal, lösen will, der von den USA ausgeht auf die Verbündeten in Europa. Und die Gefahr dieser Willfährigkeit ist eben, dass man am Ende mitgefangen, mitgehangen, sich wiederfindet in einem Krieg im Nahen Osten, den man gar nicht will. Denn wenn es zum Krieg kommt in der Region, dann werden die USA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den NATO-Verteidigungsfall ausrufen. Denn wenn sie den Iran angreifen und der Iran schießt zurück, dann werden die Amerikaner sagen, oh, man hat uns angegriffen. Und jetzt liegt der Verteidigungsfall vor. Und da möchte ich mal sehen, ob eine Kram-Karrenbauerin, ob die dann sagen wird, ja, nö, also da machen wir nicht mit. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber we shall see. Monsieur Damm, man kann noch hier, ich könnte noch mehr erzählen, das tue ich jetzt aber nicht, weil die Zeit dann doch schon recht fortgeschritten ist. Ich erlaube mir jetzt noch mal einen kleinen Gedankensprung, bevor wir in die Pause gehen. Sie werden draußen einmal das Buch Armageddon im Orient finden, wo Sie noch mal so die Gefechtslage in der Region nachschauen können, nachlesen können. Sie werden aber auch einen Roman dort finden mit dem Titel Die Spur der Schakale. Dazu möchte ich 4 Sätze sagen. Mich befasst sehr die Frage, was eigentlich die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Und je mehr man sich befasst mit Politik, mit Außenpolitik, wer eigentlich mit wem ins Bett geht und wo welche Allianzen bestehen, umso mehr stellt man fest, dass es eine sehr, sehr enge Allianz gibt zwischen Big Business und Politik. Und diese Erfahrung, dass es eben dieses enge Jungtim gibt, die macht meine Heldin Sophie Schelling, die für den norwegischen Geheimdienst arbeitet. Warum sie dieses tut, das wird erklärt. Und sie hat nämlich auf einmal das Problem, oder die Norweger haben auf einmal das Problem, dass der größte amerikanische, dass die größte amerikanische Fondsgesellschaft, die sie alle kennen, hat einen Black in der Vorsilbe, dass die nun auf die Idee kommen, sich die Nummer 2, nämlich den norwegischen Staatsfonds, untertan zu machen und damit denen doch mehr zu kuscheln, als den Norwegern lieb ist. Und was da passiert, vor allem auch mit Blick darauf, was geschieht, wenn Big Business, Politik und die Datenerhebung als ein wichtiges Element zukünftiger Gestaltung politischer und wirtschaftlicher Interessen, wenn das alles zusammenkommt, das können Sie in diesem Thriller nachlesen, in Form natürlich einer fiktiven Geschichte, aber viele Ingredienzen in dieser Geschichte, die werden Ihnen vertraut vorkommen, weil es sie so oder ähnlich auch in der Realität gegeben hat. Natürlich ist das alles fiktionalisiert, aber es ist schon sehr ernüchternd zu sehen, was die Welt im Inneren zusammenhält. In der Regel muss man der Spur des Geldes folgen. Und wer glaubt, dass die Politik, die wir betreiben, mit Demokratie, Menschenrechte, Freiheit oder höheren Werten tatsächlich zu tun hätte, der muss sehr optimistisch sein. Da gibt es schon noch ein paar andere Ebenen, die hier mit eine Rolle spielen. Vielen Dank.
Konferenzen, Enregistrement dazu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Soweit für Ihr Vortrag vom Dr. Michael Lüders, abgehalten 11. März am Trifolion zu Echternach am Kader von der Vortrags an Talkreihe Horizonte 2020. Die Mission könnt ihr wie gewinnt noch einmal an der Mediathek lauschen. Also, merci für den Interesse, ich wünsche einen schönen Tag und Begleitung vom Radio 100,7. Halt euch gesund am Montag.